ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Daniela Adomeit und Peter Flachenecker.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind, Sie beiden. Wie geht's Ihnen?
Danke, gut. Und danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, mir geht's auch gut. Vielen Dank.
Sind Sie gut hergekommen? Also ich weiß, Frau Adomeit, Sie sind mit dem Zug gekommen.
Ja.
Sie mussten aber durch die gerade in der Verkehr vorgelesene Engstelle auf der A8. Standen Sie auch schon im Stau?
Ja, ein bisschen. Aber der große Stau war Gott sei Dank auf der Gegenfahrbahn. Also insofern ging es erstaunlich gut, heute von Pforzheim nach Stuttgart zu kommen.
Genau, Sie kommen aus der Nähe von Pforzheim. Da arbeiten Sie seit 18 Jahren nunmehr als Chefarzt oder noch länger, ne? 19 Jahre?
Ja, 18,5 Jahre.
Mhm. Als Chefarzt in Quellenhof, das ist ein Rehabilitationszentrum, ein neurologisches, in dem Sie Patienten vor allem mit multipler Sklerose behandeln. Und Sie, Frau Adomeit, Sie waren dort tatsächlich mal, denn Sie haben Ihre Diagnose auch vor 19 Jahren ungefähr bekommen. Genau. Da waren Sie 25 Jahre alt. Ja. Jetzt ist es warm. Die meisten Menschen freuen sich darüber. Endlich mal so 27, 28 Grad für Menschen mit multipler Sklerose, kann das durchaus problematisch sein.
Absolut. Es macht keinen Spaß durch den Sommer. Und vor allem die letzten Sommer waren ja auch extrem heiß. Und je heißer, desto schlimmer. Ab 23, 24 Grad verschlechtern sich Symptome, die man meistens nicht besonders stark merkt, können plötzlich richtig extrem sein. Und
wie kann ich mir das vorstellen, Frau Adomeit? Also was passiert da?
Also, wenn das Bein mal nicht will und bei Wärme will es erst recht nicht. Mhm. Und ich habe mit der Fatigue sehr zu kämpfen, dieses Erschöpfungssyndrom. Und das verstärkt sich natürlich bei Hitze ganz extrem. Und ich fühle mich dann den Sommer über wirklich krank.
Mhm. Sie sind, Herr Flachenecker, auf die Fatigue auch spezialisiert.
Ja, so ist
also
es.
MS ist Ihr Gebiet, ja. Vollkommen. Und dann aber auch noch im Speziellen die Fatigue. Was kann man da machen jetzt, wenn es dann heiß wird und die Symptome sich verstärken?
Na gut, also diese temperaturabhängige Verschlechterung, also das heißt, dass die Betroffenen leiden, wenn es wirklich 25 Grad und mehr ist oder 23 Grad und mehr hat, heißt Uthoff-Phänomen. Das hat ein Augenarzt mal Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt. Als typisch für die multiple Sklerose liegt letztendlich daran, dass die Nervenleitung temperaturabhängig ist, die Nervenleitgeschwindigkeit, und es dann zu einem Leitungsblock kommt. Das heißt, dadurch verschlechtern sich vorbestehende Symptome. Das ist aber voll reversibel. Das heißt, wenn ich wieder ins Kalte gehe als Betroffener, dann bildet sich das relativ rasch wieder zurück. Darf man nicht mit einem Krankheitsschub verwechseln. Und was man machen kann, ist Wärme meiden. Ja, also im kühlen Klimaanlage, Kühlwesten, Kühlelemente, kalt duschen, was Kaltes trinken und solche Dinge. Ich kenne Betroffene, die essen dann auch tatsächlich keine warme Mahlzeit mittags, weil sie dadurch so müde und erschöpft sind, dass sie dann allenfalls abends warm essen und sich dann ins Bett legen.
Ja, das kann ich bestätigen. Ja, absolut.
Sie sind ja Vollprofi, was das angeht, haben schon ein paar Sommer mit MS erlebt.
Durchaus, ja.
Und auch sehr heiße Sommer.
Ja.
Also wie machen Sie es dann? Also wirklich so, wie der Herr Flachenecker sagt?
Wie Herr Flachenecker sagt, ich habe eine Kühlweste, ich habe Kühltücher, ich habe eine Kühl-Basecap. Es ist wirklich alles vorhanden, was man braucht. Und das wird mit Wasser aktiviert und dadurch wird die Verdunstungsoberfläche vergrößert und kühlt dann automatisch den Körper runter. Und anders kann ich im Prinzip gar nicht aus dem Haus. Und daneben natürlich von Klimaanlage zu Klimaanlage.
Das heißt, eigentlich fürchten Sie den Sommer so ein bisschen?
Ja. Hm. Ich will nicht raus. Also den Sommer verbringe ich meistens im Haus.
Das heißt, somit auf der Terrasse liegen und braun werden, was so alle anderen machen,
ist
das ist für Sie nichts.
Im Frühling geht das, aber sobald es dann, wie jetzt so langsam, aber sicher in den Hochsommer schwappt, dann macht es wieder keinen Spaß.
Und wir richten unsere Aufmerksamkeit auf eine Erkrankung, die nicht so sehr im Fokus der medialen Öffentlichkeit steht, weil sie eben nicht so spektakulär verläuft wie manche Krebserkrankungen oder ein Herzinfarkt oder sowas, sondern eben langsam und fortschreitend. Und zu der es auch sehr viele Missverständnisse gibt. Daniela Adomeit, Sie haben selbst MS und bestimmt auch mit diesen Missverständnissen zu tun, oder?
Natürlich. MS denkt immer gleich jeder zuerst an Muskelschwund. MS.
Mhm. Muskelschwund.
Also Muskelschwund, ja, ja. Und an ein Nervenleiden dann erst, wenn man aufklärt.
Ja, also diese Missverständnisse versuchen wir heute mal aus dem Weg zu räumen. Sie haben jetzt das schon so ein bisschen erklärt. Sie engagieren sich ja seit sehr, sehr vielen Jahren ziemlich unermüdlich für MS-Erkrankte im Rahmen der AMSEL, des Vereins AMSEL e.V. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, was das ist. Dabei ist es überhaupt nicht so selbstverständlich, dass Sie hier heute so fit sitzen.
Das ist richtig, ja. Es ging einfach los mit einer Sehnerventzündung, Taubheitsgefühlen damals 2005. Und das hat sich alles wieder gut gemacht. Aber ich hatte wirklich im Vierteljahrestakt Schübe und die waren einfach nicht unter Kontrolle zu bekommen. Und 3 Jahre später bin ich dann morgens aufgewacht mit einer Halbseitenlähmung und dann ging erstmal nichts mehr und brauchte den Rollstuhl.
Sie saßen also auch mal eine ganze Zeit lang im Rollstuhl?
Fest, 2 Jahre.
Ja. Peter Flahnecke, Sie sind Neurologe und Sie begleiten Frau Adomeit auch schon sehr, sehr lange. Sie war bei Ihnen im Quellenhof Bad Wildbad zur Reha in Ihrem Rehabilitationszentrum. Sie nicken jetzt die ganze Zeit, Sie fühlen da mit, wenn Sie die Geschichte hören. Wie hat es Frau Adomeit, darf es erzählen, wieder rausgeschafft aus dem Rollstuhl?
Naja, also die Geschichte von Frau Adomeit ist eine ganz typische. Ne? Auf Beginn der DMS mit einer Sehnerventzündung, dann kommen Taubheitsgefühle, die kommen und gehen. Das sind diese Krankheitsschübe. Mhm. Das ist so die wesentliche Verlaufsform der MS. Es gibt auch noch eine progrediente Verlaufsform, aber die wesentliche, die häufigere ist die schubförmige Verlaufsform. Und diese Schübe können sich tatsächlich auch wieder zurückbilden oder eben auch, wie bei Frau Adomeit, mit der Halbseitenlähmung auch längere Zeit bestehen bleiben. Und wir geben Cortison im akuten Schub, um die Schubdauer vor allen Dingen abzukürzen. Und wenn das dann nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, dann sind eben rehabilitative Maßnahmen, das heißt intensive Physiotherapie, Ergotherapie und eben die gesamte sogenannte multimodale Rehabilitation, wo wir also mit verschiedenen Ansätzen dann da arbeiten können. Wichtiger Punkt ist auch Krankheitsbewältigung, ja, weil wenn eine junge Frau wie Frau Adomeit jetzt diese Diagnose bekommt, plötzlich im Rollstuhl sitzt, das Leben vor sich hat.
Wir dürfen sagen, Sie sind 43? 42?
43.
43.
Ja. Und eigentlich noch ihr ganzes Leben geplant hat, dann muss man dann natürlich auch psychologische Hilfestellung leisten, um mit dieser Krankheit auch tatsächlich wieder klarzukommen. Und wenn das alles gelingt, dann ist die Chance, wie man es ja heute sieht, auch ganz gut, dass sich das wieder zurückbilden kann. Nicht in jedem Fall, muss man ehrlicherweise sagen.
Sie sind heute fit, aber das ist keine Selbstverständlichkeit für Sie, weil es kann auch schnell mal wieder schlechter werden. Können Sie mal so ein bisschen zusammenfassen, Frau Adomeit, wo Sie jetzt heute stehen, so mit Ihrer Erkrankung?
Also sagen wir mal so, man sieht es mir auf den ersten Blick nicht an. Wenn jetzt ein Physiotherapeut hinter mir herläuft, der sieht dann schon, dass ich irgendeine neurologische Einschränkung habe. Aber es sieht man nicht auf den ersten Blick. Das ist auch gut so. Für große Mammutprojekte brauche ich dennoch den Rollstuhl. Also leider geht es nicht ganz ohne.
Was wäre so ein Mammutprojekt? Eine längere Reise? Oder?
Zum Beispiel Messebesuch. Ja, gucken, mit Freunden quatschen und gehen gleichzeitig. Das kriege ich leider nicht mehr hin.
Ja.
Also nehme ich mir das Gehen weg, dann kann ich quatschen und gucken.
SWR1, Leute, es geht um die Multiple Sklerose mit Daniela Adomeit und Peter Flachnecke. Und wir gehen gleich mal rein mit einer Frage, die sich bezieht auf das, was wir vorhin besprochen haben, mit der Wärme. Da fragt Jutta aus dem Wilden Süden, kleine Referenz an unseren Vorgängersender SDR3, ob Sie bitte nochmal wiederholen könnten, wie dieser Effekt heißt mit der Nervenleitung. Sie wurde nämlich bisher, sagt sie, immer als Spinnerin abgetan. Ab 24 Grad schaltet gefühlt ihr Körper seine Funktionen ab.
Ja, also diese temperaturabhängige Verschlechterung heißt Uthoff-Phänomen. U-H-T-H-O-F-F, benannt nach einem Augenarzt, der das Ende des 19. Jahrhunderts erstmals beschrieben hat und ist tatsächlich ein recht typisches Symptom bei der Multiplen Sklerose, aber hat nicht jeder mit MS.
Und können es auch Menschen haben, die keine MS haben?
Nein, ich kenne keine andere Krankheit, die das tatsächlich so macht.
Also bei Jutta hilft auf jeden Fall oder freut sich über den Tipp mit der Wärmeweste. Multiple Sklerose, die Erkrankung mit den 1000 Gesichtern. Frau Adomeit, Sie sind selbst betroffen davon. Wie sehen die aus, diese 1000 Gesichter?
1000 Gesichter, das kann man wirklich sagen, von oben bis unten. Sehstörungen gehören dazu. Dann hat mir mal ein Teil der Zunge gefehlt, salzig war plötzlich süß, süß war sauer, es war auch widerlich. Schluckstörungen, Sprachstörungen, Taubheitsgefühle, Rumpf, Arme, Beine. Es kann wirklich alles sein. Mit der Blase habe ich zurzeit ziemliche Probleme.
Mhm. Also welche Art?
Ich habe eine spastische Blase und die hat nicht mehr das Fassungsvermögen, was sie vorher hatte, was zu bedeuten hat, dass ich nun mal ständig auf Toilette muss.
Erklären Sie es uns, Herr Flahnecke, was ist das, die spastische Blase?
Ja, das gibt verschiedene Formen der Blasenstörung. Das häufigste ist eben diese überaktive Blase. Das ist wahrscheinlich das, was Sie meinen, dass eben ich die Blase schlecht kontrollieren kann. Normalerweise geht man ja 6 bis 8 Mal, je nach Trinkmenge, pro Tag auf Toilette. Die meisten Menschen machen sich gar keine Gedanken darüber. Aber bei der MS ist es so, wenn der Handrang kommt, ja, dann muss man dem nachgeben. Die meisten Menschen können eine Weile noch warten. Das können sie wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, also wenn es jetzt kommt, muss ich wahrscheinlich das Studio verlassen. Mhm. Echt ein Problem.
Also da müssen sie auch reagieren. Da gibt es keinen anderen
Weg. Genau, weil sonst gibt es Urinverlust. Ja, und das ist natürlich sozial extrem schwierig. Viele Betroffene möchten auch gar nicht so gerne über ihre, meine Erfahrung, über ihre Blase reden, über die Blasenstörung. Das ist alles schambesetzt. Schwierig, tatsächlich schwierig.
Ja. Haben Sie tatsächlich auch viele Patienten, die dann auch Katheter tragen
müssen? Ja, das versuchen wir Patienten auch tatsächlich beizubringen, zu schulen im Katheter. Und
also die sind dann selber
genau, den mit einmal Katheter. Das ist, wenn ich die Blase, das ist nämlich die andere Form der Blasenstörung, dass ich die Blase nicht vollständig entleeren kann.
Was geht dann auch bei Patientinnen Probleme natürlich macht. Deutlich einfacher als bei
Männern. Geht auch bei Männern auch. Ja, die Männer haben das Problem, dass es leichter treffen. Die Frauen haben oftmals das Problem, dass sie nicht so gut treffen. Ja, also das geht auch bei Männern. Wir stellen uns das als Männer immer schwierig vor. Ja. Aber wenn ich das mal kann, dann habe ich eine wirklich sehr, sehr gute Form, um mit meiner Blasenstörung zurechtzukommen. Aber das erfordert viel Aufklärung. Mhm. Erstmal viel Widerstand bei den Betroffenen. Haben wir oft in der Reha. Ja, und dann muss man da halt informieren drüber.
Frau Adomeit, das erste Gesicht, das Ihnen begegnete, das war, das hat der Herr Flachenegger vorhin gesagt, Drehschwindel, dann hatten Sie Sehstörungen, diese sogenannte Optikusneuritis. Jetzt haben wir schon eine Menge Begriffe. Mhm. Können wir vielleicht mal ganz kurz definieren, damit wir mal so klar sagen, was ist denn das MS?
MS ist eben ganz einfach gesagt eine Entzündung. Eine Entzündung des zentralen Nervensystems heißt von Gehirn und Rückenmark. Ja, also eine tatsächlich isolierte, umschriebene Entzündung von Gehirn und Rückenmark. Und Ursache dieser Entzündung ist ein autoimmuner Prozess. Das heißt, unser Immunsystem, das uns eigentlich schützen soll vor Krankheitserregern, das richtet sich aus Gründen, die wir ehrlich gesagt noch nicht genau kennen, plötzlich gegen körpereigene Bestandteile, so ähnlich wie beim Rheuma. Ja, ich sage immer ganz gerne auch, MS ist Rheuma im Gehirn.
Jetzt gibt es ja schon ein paar neuere Untersuchungen, die zum Beispiel sagen, dass die MS aus dem Darm eventuell kommen könnte, aus dem Mikrobiom stammen könnte.
Ja, also natürlich gibt es eine Ursache, aber so die genaue Ursache ist nicht bekannt. Und es gibt wahrscheinlich auch nicht die eine Ursache, sondern es sind tatsächlich mehrere Ursachen. Das ist eine relativ neue wissenschaftliche Entwicklung. Das sogenannte Mikrobiom, also unsere Darmflora, dass die wohl eine entscheidende Rolle spielt bei Auslösung von autoimmunen Erkrankungen. Gibt ein sehr wegweisendes Experiment vom Max-Planck-Institut, die gezeigt haben, dass wenn man Mäuse letztendlich keimfrei aufhält, dass man dann nicht eine MS, das Tiermodell der MS, auslösen kann. Und erst wenn die mit Keimen in Kontakt kommen, also den Darm besiedelt haben, dann die MS sich auslösen kann. Welche Bedeutung das jetzt für die MS-Betroffenen hat oder für die MS insgesamt, ist noch ein bisschen unklar. Da wird dran geforscht. Ja. Mhm. Es ist aber noch nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt ein guter Stuhlgang, der verhindert MS, und das geht ja so weit, dass im Internet schon angeboten wird, Stuhltransplantationen zu machen. Da würde ich dringend von abraten.
Also es ist ja schon recht komplex, wenn man jetzt so auf diese Immunebene geht mit Botenstoffen, mit GCSF und was man da alles aussprechen kann. Auch Heinz würde sich wünschen, dass wir noch einige Sätze über den primär progredienten Verlauf der MS verlieren könnten. Das finde ich auch schon eine recht spezielle Frage. Vielleicht können Sie es einmal kurz, es gibt verschiedene Arten, nämlich die Erkrankung, die in Schüben verläuft und eine, die eben dauerhaft.
Genau. Das häufigste ist die schubförmige MS. Etwa 80-85% beginnen so. Ja, das, was eben Frau Adomeit geschildert hat. Es gibt Krankheitserscheinungen, die sich wieder bessern oder auch nur teilweise bessern, zum Teil nach langer Zeit bessern. Und das andere, etwa 10-15%, haben von Anfang an einen progredienten Verlauf. Das heißt, es kommt zu einer fortschreitenden Zunahme der Behinderung. Mhm. Und das ist tatsächlich auch momentan die große Herausforderung. Wir können die schubförmige MS recht gut behandeln mit modernen Immuntherapeutika. Da hat sich in den letzten 30 Jahren wirklich einiges getan. Ja, gewaltige Fortschritte. Aber bei der progredienten Verlaufsform, das ist ein bisschen schwieriger, weil da wahrscheinlich auch andere Mechanismen noch eine wesentlich größere Rolle spielen als die umschriebene Entzündung.
Mhm. Frau Adomeit, Sie sind selbst eigentlich total Expertin geworden wahrscheinlich. Sie kennen die Medikamente, weil Sie sie alle selbst eingenommen haben oder viele davon selbst eingenommen haben. Sie gehören zu der Mehrheit, 85%, die eben die schubförmige haben. Können Sie mal so ein bisschen sagen, also das ist ja so, Sie haben sehr viele Tiefpunkte auch erlebt in Ihrer langen Krankengeschichte. Wie sehr verändert sich da eigentlich das Leben?
Na, man passt sich natürlich schon an und man hat prinzipiell so einen Plan B in der Hinterhand im Fall, wenn es mal wieder schlechter wird. Es war ja auch teilweise schon dramatisch schlecht und wenn sich's dann bessert, dann weiß man zumindest beim nächsten Mal, wenn was käme, wie man dann reagiert.
Wir haben ja gehört, Sie haben schon gewaltige Probleme gehabt. Sie saßen schon eine ganze Zeit lang im Rollstuhl, brauchen ihn auch heute, wenn Sie größere Vorhaben haben. Blasenprobleme kommen dazu.
Ja, Fatigue ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist so mein Steckenpferdchen von Anfang an meiner MS.
Was ist das? Wissen viele, was es ist, aber manche nicht.
Das Erschöpfungssyndrom, leider auch teilweise kognitiver Art, nicht nur motorisch, sondern eben auch kognitiv. Das heißt, es wird teilweise echt schwierig und war letztlich auch mein Rentengrund, einen normalen Arbeitsalltag zu bewältigen und danach noch leben zu können.
Können Sie mal so auf der Gefühls- oder auf Ihrer persönlichen Sicht mal berichten, was ist denn das, dieses Erschöpfungssyndrom? Haben Sie dann schon Schwierigkeiten beim Aufstehen oder wird man da plötzlich müde? Oder
im Prinzip geht es morgens schon los, wenn ich den Fuß aus dem Bett hole. Dann denke ich, eigentlich fühle ich mich so, wie als wenn der Tag schon gelaufen wäre. Und dann schleppe ich mich bis zum Mittagstief einigermaßen durch. Leichte sportliche Betätigung hilft. Allerdings reißt sie halt auch nicht alles raus und zwischendurch ablegen geht nicht anders bei mir. Und vom Mittagstief schleppe ich mich dann wieder bis zum Abendtief und dann sehne ich mir das Bett relativ früh herbei.
Sie sind ja gelernte Krankenschwester, Gesundheits- und Krankenpflegerin, sagt man heute.
Damals noch Krankenschwester.
Damals noch Krankenschwester, genau. Sie haben auf der Intensivstation gearbeitet, auch. Anästhesie.
Ja, genau.
Daran ist heute eigentlich nicht zu denken.
Nein, bei weitem nicht. Also allein schon eine Stunde hochkonzentriert irgendwo sitzen, ist fast nicht möglich.
Vera Hau aus Konstanz hat uns geschrieben, 1989 hat sie ihre Diagnose gekriegt, 34 Jahre alt, mit dreijähriger Tochter, alleinerziehend. Sie trainiert mit Physiotherapie, ansonsten keine Medikamente, hat eine Gangstörung, die auch zu sehen ist, ausgeprägte Müdigkeit und sie schließt ihre Nachricht ab mit Humor hilft.
Absolut, ja. Sowieso. Ja. Man muss,
gehen Sie auch so damit um?
Ja, absolut. Vor allem auch schwarzer Humor ist die Tagesordnung und über sich selber lachen ist auch ganz wichtig.
Wir haben noch ein paar Missverständnisse aufzuklären, die es tatsächlich gibt über die Multiple Sklerose, die auch weit verbreitet sind. Wir haben zum Beispiel eine Mail bekommen in der vergangenen Stunde. Da heißt es, Frau Adomeit war Krankenschwester. Ich kenne einige Schwestern und Pfleger, die MS haben. Ist das ein Zufall? Wurde in diese Richtung schon mal geforscht? Also das hört sich ja so ein bisschen an, als ob MS ansteckend wäre. Ist das ein Vorurteil, ein gängiges?
Ja, das ist ein gängiges Vorurteil und das können wir auch ausräumen. MS ist nicht ansteckend. Punkt. Ganz einfach.
Ja, das ist nämlich keine Infektionserkrankung.
Genau,
richtig.
So ist es.
Okay. Ja. Genau.
Gut, haben wir schon mal. MS ist vererblich.
Nein, also es ist keine Erbkrankheit im engeren Sinne tatsächlich, ja. Aber es gibt tatsächlich schon auch bei manchen Betroffenen eine familiäre Häufung. Das heißt, ich kann die Empfänglichkeit für diese Erkrankung vererben, wie das ja eigentlich bei vielen Erkrankungen der Fall ist, das wissen wir ja auch. Ja, wenn ich Herzinfarkte, Schlaganfälle, Bluthochdruck in der Familiengeschichte habe, dann habe ich ja auch ein etwas erhöhtes Risiko. So ähnlich ist es bei der MS auch. Es gibt auch nicht das MS-Gen, sondern es sind mehr als 200, 250 Gene, die man mittlerweile entdeckt hat, die alle ein bisschen was mit der MS zu tun haben, die auch noch auf unterschiedlichen Chromosomen sitzen. Also ich kann es nicht vererben, aber ich kann natürlich schon die Anlage dazu vererben. Das heißt, etwa 10% haben einen nahen Blutsverwandten mit MS. Die meisten haben aber eben keinen.
Wir haben ja auch schon Nachrichten bekommen, wo es dann heißt, in der vierten Generation gibt es schon den vierten oder fünften Fall. Aber wenn ich es so
das
höre,
ist die Ausnahme.
Also gänzlich ist das auch noch gar nicht erforscht.
Also das ist schon erforscht, das ist eher die Ausnahme tatsächlich. Ja. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel sind, dass jemand mit einer MS in der Familie alleine dasteht.
Ja.
Sozusagen.
Das ist bei mir der Fall. Ja, bei Ihnen es gibt keine so, Vorfahren, nein, es gibt keinen, der MS hat.
Ja. Wie ist es denn mit der Lebenserwartung? Ist die bei Menschen, die MS haben, genauso hoch wie bei allen anderen?
Das war früher tatsächlich so, dass die MS einige Jahre Lebenszeit gekostet hat, ja, 8, 9 Jahre. Mittlerweile durch moderne Behandlungsmöglichkeiten, auch weil wir eben Komplikationen frühzeitig erkennen, wie die Blasenstörung beispielsweise, ja, Harnwegsinfekte mit Urosepsis, kann tatsächlich dann natürlich auch mal tödlich enden. Wenn wir das alles gut managen, dann ist die Lebenserwartung in der Regel nicht eingeschränkt. Also MS führt nicht zum Tode.
Ja, aber damit sind wir bei Ihrer Diagnose, Frau Adomait. Sie haben die 2005 erhalten und damals gab es gerade mal 4 Medikamente, die zur Verfügung standen.
Ja.
Die haben Sie wahrscheinlich mehr oder weniger alle eingenommen.
Genau, die habe ich alle ausprobiert.
Aber nicht auf einmal,
oder? Nein, nein, natürlich nicht. Alle nacheinander.
Ist das die Regel, dass man anfängt und dann auch wechselt während der Therapie?
Ja, es kann natürlich sein, aber es kann auch gleich greifen. Je nachdem. Aha. Es ist von Patient zu Patient unterschiedlich.
Den MS-Patienten, die MS-Patientin gibt es ja auch sogar.
Nein.
Dafür ist es ja viel zu... was für Medikamente sind denn das, Herr Flachner?
Na gut, also die Frau Adamal genommen hat, das waren alles wahrscheinlich Dinge zum Injizieren, zum Spritzen. Ja. Ja. Das war ja bis 2006 die einzige Behandlungsmöglichkeit. Und ehrlich gesagt, eigentlich erst seit 1996 können wir die MS immuntherapeutisch behandeln. Und seitdem hat sich eine ganze Menge getan. Wir haben mittlerweile 24 Präparate, 17 verschiedene Wirkstoffe, Wirkmechanismen ganz unterschiedlicher Art, hochwirksame Medikamente und die damaligen sind noch eher die schwachwirksamen gewesen. Mittlerweile haben wir also wirklich eine breite Palette, ein gutes Waffenarsenal, um vor allen Dingen die schubförmige MS im frühen Stadium so gut zu behandeln, dass wenn heute jemand von der MS tatsächlich betroffen ist, dass man dem auch guten Gewissens sagen kann, wahrscheinlich wirst du Zeit deines Lebens nicht viel von der Krankheit merken. Das gilt nicht immer, gibt keine Garantie, aber die Chance besteht heute.
Alle greifen ja ins Immunsystem irgendwie ein. Richtig. Wenn Sie sagen Immuntherapie, das stelle ich mir vor, hat auch Nebenwirkungen. Haben Sie welche gehabt, Frau Adomait?
Ja, natürlich.
Welche?
Nebenwirkungen, gerade bei den Präparaten, die man spritzt, hatte ich öfter mal grippeähnliche Nebenwirkungen. Das sind aber Peanuts im Gegensatz zu einem Schub. Also dann liege ich lieber da und habe leichte Grippesymptome als alles andere. Und im Moment sind es mal ein Flash. Sitze ich da und sehe aus, als hätte ich einen Sonnenbrand. Ich werde dann ganz rot. Gesicht, Dekolleté,
so aufsteigende
Oberarme.
Röte ist das.
Genau, richtig. Und Magen-Darm mal ein bisschen, aber wie gesagt, alles nichts gegen einen Schub.
Also Sie haben die Nebenwirkungen eigentlich als moderat erlebt, diese Medikamente?
Ja, immer.
Ja. Mhm. Okay. Sie hatten glücklicherweise nicht viele Nebenwirkungen, aber es könnte schon bei immunverändernder Therapie doch schon einiges auftreten, auch mal, oder?
Genau. Ja, wir haben ganz verschiedene Medikamente, die Frau Adomait genommen hat, die Interferone zum Beispiel oder das Glatiramer-Acetat, die man spritzen musste, die kennen wir jetzt mittlerweile seit 30 Jahren und die haben zwar lästige Nebenwirkungen, ja, aber die sind nicht gefährlich. Aber wir haben natürlich auch Medikamente, die wesentlich stärker in das Immunsystem auch eingreifen, zum Teil sehr spezifisch und dann durchaus auch mehr Nebenwirkungen haben. Das muss man natürlich immer bedenken. Ja, aber wir haben ja die Möglichkeit, sehr vielfältig zu therapieren, auch ein bisschen nach Krankheitsaktivität. Es gibt ja Patientinnen und Patienten, die haben eine vielleicht weniger aktive MS. Da kann ich dann mit etwas weniger aggressiven Medikamenten beginnen. Und dann gibt es Patienten, die haben dann vielleicht etwas mehr Krankheitsaktivität, viele Schübe rasch hintereinander, viele Herde in der Kernspintomographie. Da muss man dann vielleicht doch mit einem stärker wirksamen Medikament auch beginnen.
Und wie kann so eine schwerwiegende Nebenwirkung dann auch mal aussehen?
Das kann letztendlich bis hin zu tödlichen Nebenwirkungen kennen, die kennen wir mit Natalizumab zum Beispiel. Da gibt es eine ganz scheußliche Virusentzündung, die können wir jetzt besser einschätzen, aber hat am Anfang, wie diese Therapie auf den Markt kam, tatsächlich dazu geführt, dass man da besonders Rücksicht nehmen musste und die besonders aufmerksam beobachten muss. Tatsächlich. Mittlerweile, wie gesagt, haben wir das gut im Griff und haben auch eben andere Möglichkeiten.
280.000 Menschen sind betroffen in Deutschland. Das ist eine ganze Menge, wenn man mal überlegt, so manche Krebserkrankungen mal zum Vergleich, jetzt natürlich nicht vergleichbar mit einem Herzinfarkt oder so, ist natürlich viel häufiger. Aber manche Krebserkrankungen, Lungenkrebs zum Beispiel, sind 70.000 Menschen in Deutschland betroffen, etwa. Es gibt viele MS-Betroffene. Es sind doppelt so viele Frauen wie Männer. Frau Adomait, Sie haben natürlich als Frau vielleicht auch in Ihrem Leben mal einen Kinderwunsch gehabt und haben für den Ihre Therapie aber dann unterbrechen müssen, oder?
Ja, ich musste die Therapie unterbrechen zum einen und zum anderen war das mit dem Kinderbekommen nicht so einfach. Da musste etwas nachgeholfen werden und diese Hormontherapie, die habe ich leider nicht sehr gut weggesteckt. Da hatte ich einen bösen Schub. Aber das ist natürlich nicht bei jedem so, Gott sei Dank. Also da war ich die Ausnahme.
Man kann nicht sagen, dass es generell unmöglich ist, Kinder zu kriegen, wenn man unter MS leidet als Frau.
Nein, im Gegenteil sogar. Wir raten es sogar eher dazu, tatsächlich auch Kinder zu bekommen. Wir wissen, dass in der Schwangerschaft, vor allen Dingen im letzten Schwangerschaftsdrittel, die Krankheitsaktivität geringer wird. Das liegt an den hormonellen Umstellungen und dass es möglicherweise nach der Entbindung dann ein etwas mehr Schübe gibt. Aber insgesamt ist nicht damit zu rechnen, dass die Krankheit durch eine Schwangerschaft schlechter wird. Aber man muss natürlich sehen, wie ist die Aktivität vorher. Und mittlerweile hat sich auch, was die Therapien angeht, einiges getan. Die sie früher hatten, die kann man jetzt tatsächlich auch während der Schwangerschaft weiternehmen. Auch da haben wir in den letzten 20 Jahren natürlich viel Kenntnisse gewonnen. Es gibt Therapien, da muss man vorher aufhören, aber man kann auch einige tatsächlich während der Schwangerschaft weitergeben.
Mhm. Frau Adumait, Sie haben viel umstellen müssen in Ihrem Leben. Zum Beispiel haben Sie auf einen Kinderwunsch oder aufs Kind verzichtet dann in dem Fall, weil es nicht anders ging. Gibt sicher noch viele andere Dinge, die Sie verändern mussten, zum Beispiel die Ernährung. Was haben Sie da gemacht? Gibt es da bestimmte Dinge, die hilfreich sind?
Ja, also ich hatte durch die vielen Cortisonstoßtherapien einen ziemlich hohen Cholesterin immer und hatte mir überlegt, Mensch, jetzt probiere ich es mal mit vegan, habe 2 Jahre vegan gelebt und habe mein Cholesterin wieder in den Griff bekommen. Mhm. Seitdem bin ich Vegetarierin.
Also ich lebe gut damit. Ist generell etwas, was bei der schubförmigen Erkrankung vielleicht hilfreich ist?
Nein,
kann man so nicht sagen.
Nein, würde ich auf keinen Fall so sagen. Also wenn das jemand wegen Cholesterin macht, keine Frage.
Ich stelle fest, es ist generell schwierig, allgemeingültige Aussagen zu machen.
Ja. Gut.
Also haben wir so festgehalten. Ja, aber ich würde gerne wissen, wie es bei Ihnen, was bei Ihnen geholfen hat. Also vegetarische Ernährung. Was
vegetarische
noch?
Ernährung. Ja. Dann viel sportliche Aktivität. Wer rastet, der rostet. Also man sollte immer in Bewegung bleiben, egal welche Einschränkungen man hat. Und wenn es auch nur passive, moderate Bewegung ist, dann ist es auch schon Sport, wenn man es nicht anders kann.
Ja, man kann viel Mut machen. Bianca zum Beispiel schreibt uns, sie freut sich, dass wir dieses Thema heute mal besprechen, ist selbst Betroffene und hat nach 2 Corona-Impfungen zum Beispiel auch Schübe gehabt. Das ist jetzt nochmal ein extra Thema. Corona-Impfungen wahrscheinlich mit gerade das ganze Thema Corona für Betroffene extrem schwierig. Denn als man ist ja durch die Immuntherapie wahrscheinlich auch ein bisschen immunreduziert, ne?
Nicht unbedingt. Es ist ja die MS ist ja keine Immunschwächekrankheit. Das ist ja auch in den Medien zu Beginn von Corona tatsächlich auch ein bisschen falsch transportiert worden, sondern es ist eine Fehlregulation des Immunsystems. Das Immunsystem funktioniert schon ordentlich und es gibt auch sowohl aus England wie auch aus Italien ganz gute Studien, die zeigen, es gibt zwar Schübe nach Covid-Impfungen, aber die sind nicht häufiger als ohne die Impfung. Ja, also man muss immer gucken. MS-Schübe sind recht häufig. Sie haben es gesagt, 280.000 Menschen sind betroffen in Deutschland. Da gibt es immer wieder Schübe. Wir haben viele Menschen geimpft und dann ist es natürlich zu erwarten, dass auch nach einer Impfung dann Krankheitsschübe auftreten, aber eben nicht durch die Impfung bedingt. Ja. Im Gegenteil, die Impfung schützt ja vor einem schweren Corona-Verlauf.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Professor Peter Flachenecker, Neurologe und MS-Spezialist, und Daniela Adumait, die seit fast 20 Jahren an MS leidet. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, welche Therapien Sie alles gemacht haben, worauf Sie im Leben verzichten mussten, wie Sie sich umgestellt haben, dass Sie auch mal einen Rollstuhl hin und wieder mal brauchen, obwohl Sie so fit sind, dass Sie im Normalalltag auch laufen können. Ernährung haben wir gesprochen. Wie ist es mit Physiotherapie und solchen Dingen? Sind Sie da regelmäßig dabei?
Regelmäßig. Physiotherapie, regelmäßig Ergotherapie. Wenn es gerade mit der Sprache mal gehapert hat, Logopädie. Und ansonsten viel Selbsttraining.
Ist es eigentlich, also diese Entwicklungen, die man dann hat, dass mit der Sprache was ist, kommt es langsam oder fängt es plötzlich an? Wie kann man sich das vorstellen?
Also bei mir kam es von einem Tag auf den nächsten mit der Halbseitengeschichte. Ja. Und dann war auch die Sprache verwaschen. Das hat man mit der Fatigue dann gemerkt. Ich wurde müde und dann habe ich angefangen zu lallen und zweckbetrunken, hat sich's angehört. Ja.
Tatsächlich so.
Ja, ja.
Was macht das mit einem? Also werden Sie da mit der Zeit auch routinierter? Haben Sie da am Anfang aber schon Angst auch gekriegt, wenn sowas kam?
Natürlich. Angst bekommt man immer, egal bei welchen Symptomen, das schwingt immer mit.
Ist auch egal, aber wie routiniert man ist.
Ganz genau. Vor allem, wenn es ein neues Symptom ist. Dann ist man auch als alter Hase immer gleich auf 100.
Ja. Und was machen Sie dann in so einem Moment? Also rufen Sie dann gleich jemanden an? Haben Sie da Ansprechpartner über die Zeit gewonnen, die Sie immer ansprechen können?
Natürlich, ich habe meine Amsel zum Beispiel, ja, und da ein ganz tolles Netzwerk und kann mir hier immer Hilfe holen, in jede Richtung, egal zu welchen Themen. kriege ich immer Hilfe.
Über die Amsel müssen wir unbedingt gleich sprechen und auch über den Quellenhof, das neurologische Rehabilitationszentrum. Aber es gibt so viele Fragen zur Ernährung. Die müssen wir vorher klären. Und zwar schreibt Nina Krammer aus Eppingen, die möchte wissen, welche Rolle die Ernährung denn spielt. Wie sehen Sie denn zum Beispiel, Herr Flachnecker, die linolsäurearme Ernährung nach Professor Hebener?
Na gut, also zu dem Thema Ernährung, glaube ich, können wir auch eine eigene Sendung machen, was es da alles gibt. Das sind ganze Bücher, was es für Ernährungsvorschläge gibt. Um es ganz kurz zu machen, es gibt keine einzige wissenschaftlich nachgewiesen wirksame Diät bei der Multiple Sklerose. Deswegen empfehlen wir grundsätzlich eine ausgewogene Ernährung, so wie man es eben auch für gesunde Menschen empfiehlt. Viel Gemüse, viel Obst, wenig Fleisch. Aber man darf auch mal Fleisch essen und man darf auch mal einen Steak essen und man darf auch mal eine Schwarzwälder Kirschtorte essen. Jetzt arbeite ich ja im Schwarzwald und dann gibt es auch manchmal Patienten tatsächlich, die haben jahrelang auf sowas verzichtet, weil sie eine falsche Vorstellung hatten und die waren dankbar, wie ich gesagt habe, jetzt gehen Sie mal dahin und essen Sie mal ein gescheites Stück Schwarzwälder Kirsch. Also das darf man alles halt in Maßen.
Ja. Süßigkeiten, Frau Adomait, machen Sie schon ab und zu,
man
oder?
Darf sich nicht alles verbieten.
Genau.
Also man muss Spaß haben am Leben und wenn man sich mit Ernährung, wenn das das Hauptthema ist, ja, dann ist es wichtig, wenn man sich gut ernährt. Mhm. Und vor allem, wie man sich ernährt. Ja? Das heißt, alles in Maßen, wie Professor Flachnecker sagt, und aber Spaß dabei. Also wenn ich gern Süßigkeiten essen mag, dann esse ich die eben.
Also Sie haben für sich einen guten Weg gefunden?
Absolut.
Ja. Und haben Sie so Linol-Geschichten auch schon ausprobiert? Also Omega-6 oder verstärkte Zuführung von Omega-3? Das wird ja auch gefragt von Stefan Zieker.
Ja, man hat in 20 Jahren kann man so einiges ausprobieren und feststellen, dass es doch nicht wirkt.
Ja. Stefan Zieker zum Beispiel hat seit 2005 auch, genau wie Sie, MS und ist seit 7 Jahren schon ohne Schub.
Super.
Ja. Ist ja gut, ja. Also freue ich mich ja auch tatsächlich mit den Betroffenen. Man muss nur ein bisschen aufpassen, was dem einen tatsächlich hilft, muss nicht unbedingt für die Allgemeinheit der MS-Betroffenen dann auch der Weg sein. Ja? Ja. Wir haben es ja vorhin besprochen, MS ist die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Jeder hat so quasi seine eigene MS. Mhm. Und der eigene Weg, der muss nicht unbedingt der Weg der anderen sein.
Und ja? So ist es auch mit der Ernährung. Ne? Also die Ernährung ist nicht allumfassend gültig für alle, kann man so auch nicht sagen. Am Äquator, da gibt es weniger MS, schreibt uns hat uns jemand geschrieben, ja. Und das hängt zusammen mit
der Sonneneinstrahlung. Also der Befund ist schon seit mehr als 50 Jahren bekannt, dass die MS in Äquatornähe praktisch nicht vorkommt und Richtung Pole, Nordpol wie Südpol häufiger wird. Ja, mittlerweile wissen wir, dass das die Sonneneinstrahlung ist über den Vitamin-D-Spiegel. Das heißt, man sollte schon versuchen, möglichst, wenn jetzt die Sonne scheint, die letzten Tage dann auch rauszugehen. Dann kommt wieder das Utterphänomen. Wenn es zu warm ist, ist schwierig, aber Schatten hilft auch. Oder eben dann eben Vitamin-D zu substituieren. Wir haben ja grundsätzlich in Deutschland eine Mangelversorgung, eine Mangelsituation. Ja. Aber eben nicht, und da rate ich auch immer ab, weil es auch dafür keine wissenschaftlichen Belege gibt, diese Ultrahochdosis mit 100.000 Einheiten pro Tag, das sollte man nicht machen, das hat Nebenwirkungen, aber die normale Substitution heißt 20.000 Einheiten einmal pro Woche, das ist völlig in Ordnung und sicherlich auch nicht schädlich und hilfreich.
Also klare Empfehlung an der Stelle, Frau Adomait, Sie hatten es auch gesagt, Sie gehen nicht in die Sonne, weil Ihnen das nicht gut tut oder kaum. Nehmen Sie dann Vitamin D auch ein?
Ich nehme Vitamin D. Wenn es gerade gebraucht wird und ansonsten gucke ich, dass ich trotz allem auch in die Sonne komme. Auch im Schatten kann man Vitamin D tanken.
Sie engagieren sich, Frau Adomait, selbst als Betroffene für andere Betroffene und das tun Sie mit sehr, sehr viel Leidenschaft bei einem Verein, nämlich bei der Amsel e.V. Das ist sowas wie eine Patientenvereinigung oder wie kann ich mir das vorstellen?
Wir sind eine Selbsthilfeorganisation und da engagiere ich mich seit fast 18 Jahren. Mit meiner Diagnose habe ich direkt geguckt, wo kann ich Anschluss finden, wo kann ich Hilfe finden und kam bei der Amsel raus und da bin ich geblieben bis heute.
Ja, wir hatten das ja auch besprochen. Sie sind in der Erwerbsminderungsrente nicht mehr in Ihrem gelernten Beruf als Gesundheits- und Krankenpflegerin tätig, engagieren sich, haben sich in allen möglichen Funktionen dort auch schon engagiert, sind auch sehr aktiv auf Social Media.
Ja, auch.
Da erreichen Sie auch die Betroffenen?
Da erreiche ich die Betroffenen über Facebook vor allem. Ich habe die Amsel-Facebook-Seite, leite ich Leben mit MS. Und wir haben knapp über 5000 Mitglieder inzwischen. Und Das ist ein sehr reger Zuspruch. Dann moderiere ich die MS-Couch-Gespräche auf Instagram über unseren Amsel-Kanal und leite selbst eine MS-Selbsthilfegruppe bei mir vor Ort.
Sie sind dafür auch ausgezeichnet worden. 2018 haben Sie die Verdienstmedaille für Ihr ehrenamtliches Engagement bekommen vom
Ganz
Bund.
Richtig, genau.
Von der Amsel sind Sie ausgezeichnet. Hilft Ihnen dieses Feedback auch, dieses Positive, diese Rückmeldung auch vielleicht von anderen Betroffenen, auch mit Ihrer eigenen Erkrankung besser umzugehen?
Natürlich, ja. Also das ist schon ein Sahnehäubchen, wenn man getätschelt wird und gesagt kriegt, oh, das hast du aber gut gemacht und das bringt mich voran und vor allem lässt es mir den Kopf oben. Ja, also ich stecke den Kopf nicht in den Sand, sondern denke, ja, genau so soll es sein und so bist du ein gutes Vorbild und hält es mich natürlich mit meiner MS auch ganz weit oben.
Genau dafür werden Sie auch sehr, sehr viel gelobt und auch völlig zu Recht, weil Sie wirklich tatsächlich eine beeindruckende Persönlichkeit sind, so wie Sie hier sitzen mit der langen Krankheitsgeschichte. Herr Flachenecker, habe ich nicht übertrieben, oder?
Nein, unbedingt. Also ich habe da auch großen Respekt und tatsächlich, ich bin jetzt auch schon, seitdem ich in Baden-Württemberg bin, seit 2004 dann der Amsel verbunden, ja, und ich habe großen Respekt vor allen Betroffenen, die sich da engagieren und ich habe viel von den Betroffenen tatsächlich auch gelernt. Ja, es ist ja nicht nur so, dass ich das Wissen weitergebe, sondern ich kriege auch wahnsinnig viel zurück, wie man mit einer schweren, chronischen, immer weiter fortschreitenden Erkrankung auch umgehen kann und trotzdem noch fröhlich sein kann. Ich kenne Betroffene und Sie gehören sicherlich auch dazu, die sagen, ich bin nicht krank, ich habe nur MS. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Und da können wir als Gesunde, glaube ich, sehr, sehr viel von lernen. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und da ist die Amsel ein wunderbarer Ort der Begegnung. Ist ja nicht nur Selbsthilfe, sondern auch Interessensverband, Fachverband und ist auch an unserer Klinik noch mitbeteiligt.
Genau, in Bad Wildbad sind Sie Quellenhof. Das ist ein neurologisches Reha-Zentrum, wo Sie sich vor allem um MS-Patientinnen und Patienten kümmern. Sie bauen ja dann auch über die Reha-Zeit auch Verbindungen zu den Patienten auf. Halten die dann auch länger an, diese Verbindungen? Also
ja,
mit Frau Adomait ja jetzt auch schon sehr lange.
Ja, genau. Und wir haben tatsächlich Patienten, die Quellenhof gibt es in seiner jetzigen Form seit 27 Jahren als neurologische Rehabilitation, letztendlich für alle neurologischen Erkrankungen, aber Schwerpunkt MS, eben durch auch die Trägerschaft, Mitträgerschaft der Amsel bedingt. Und da haben wir viele Patienten, die wir seitdem regelmäßig betreuen, die es schaffen, trotz aller Schwierigkeiten mit Kostenübernahmen dann einmal im Jahr, alle zwei Jahre, alle vier Jahre zu kommen. Und da haben wir natürlich langjährige Beziehungen.
Mhm. Frau Adomait, Sie engagieren sich ja noch für viel mehr Dinge. Tierschutzverein sind Sie, glaube ich. Engagieren Sie sich für Barrierefreiheit in Ihrer Heimatstadt in Ettlingen.
Ganz genau.
Also man kann Sie eigentlich gar nicht genug über einen grünen Klee loben. Und ich kann Ihnen beiden nur sagen, bitte machen Sie weiter. Vielen Dank, dass Sie hier in der Sendung waren. Ich möchte schließen mit Henrik, der uns schreibt. Hallo, liebe Grüße an Professor Flachenecker. Am Samstag jährt sich meine MS-Diagnose und der Quellenhof, dem möchte ich recht herzlich danken. Ohne Sie wäre mein Zustand nicht zu bewältigen. Ja, und Sie kriegen solche Antworten bestimmt auch ständig.
Ja.
Also ich bedanke mich nochmal für Ihren Besuch in SWR 1, Leute. Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.